ARD Sounds.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und in diesem Podcast spreche ich auch sehr gerne mit Menschen, die wir aus den Social Media kennen, die große Social Media Stars sind und natürlich auch immer so eine Art Figur darstellen. Aber wie ticken sie in Wirklichkeit? Wie sind sie denn, wenn man sie persönlich kennenlernt? So war ich auch gespannt auf meinen Gast in dieser Folge.
Talk mit Thees.
Brennnessel ist einfach, das ist die Königin der Wildpflanzen, sage ich immer wieder.
Und ich weiß, deinen Sohn hast du ja auch einmal durchs Brennnesselfeld in einem Video gejagt.
Nicht nur einmal, das kannst du mir glauben. Die sowjetischen Großeltern und Eltern, die fürchten den Durchzug bis auf den Tod. Kaum zieht es ein bisschen im Auto zwei Fenster auf, oh, hier gleich werden wir krank. Oder mein Rücken tut dann weh oder sonst was. Also dieser Durchzug, das ist echt verrückt. Ja, dementsprechend ist die sowjetische Esskultur nicht nur Fleisch und Teig, wie dem oftmals nachgesagt wird, weil wir haben ja Mante, das ist Fleisch und Teig. Wir haben Pelmeni, das ist Fleisch und Teig. Chibureki, das ist zwar Fleisch in frittiertem Teig, ja, oder in gebratenem, aber trotzdem Fleisch und Teig. Bei Brennnesseln, bei Eisbädern, die ich mache, bei anstrengenden Gewaltmärschen, wo man wirklich einfach dann beißt und durchzieht. Ja. Und das ist, denke ich, so wirklich in erster Linie etwas, was ich von meiner russischen Mentalität am meisten spüre.
Das ist Vostok. Er ist einer der erfolgreichsten Content-Creator in Deutschland. Alleine bei Instagram folgen ihm fast 1 Million Follower. Er produziert gemeinsam mit seiner Partnerin Elsa kurze Comedy-Koch- und Food-Videos, in denen er traditionelle sowjetische Küche mit modernen Elementen verbindet. Und am Ende heißt es immer: Schmeckt wie Heimat.
Schmeckt wie Heimat.
Dieser Satz ist sein Markenzeichen und so heißt auch das Buch mit den Rezepten, das er 2026 herausgebracht hat. Und ganz vorne finden wir auch eine Liste mit mehr Vostok-Aura beim Essen machen. Da heißt zum Beispiel erstens: Schmeiß ohne Grund Lebensmittel in die Luft und spieß sie elegant auf dem Messer auf. Zweitens: Küss einzelne willkürlich ausgewählte Lebensmittel und verleih dem Gericht so mehr Liebe. Drittens: Gib Zwiebeln immer nur in 2 Teilmengen ins Gericht. Erstens Zwiebeln, zweitens mehr Zwiebeln. Und viertens: Nutze diese Wortspiele, um die Atmosphäre zu lockern und deinen Humor zu beweisen. Koriander für Alexander, Dill ich will, Gurken für Schurken. Und auch das typische Vostok-Vokabular ist aufgelistet, denn er kocht ja sehr gerne mit Olivasöl, Hähnchentitten, flüssigen Küken, roter Beate, Sonjasauce, Zitronenquetschi, kichernden Erbsen oder Creme frech. Das Ganze hier im Buch aufgelistet auf einem Meldezettel der Bundeswehr. Denn im Hauptberuf ist er Bundeswehrsoldat. Was für eine Kombination. Vostok selber, das ist natürlich nicht sein richtiger Name, den hält er gerne etwas geheim, kam mit 8 Jahren aus Estland nach Deutschland. Und neben dem Essen, das für ihn Heimat und Erinnerung ist, geht es auf seinen Social Media auch um sowjetische Alltagskultur. Er selber ist ein großer Mann mit Glatze und Vollbart, der sehr einschüchternd wirken kann, wenn er seiner Frau Elsa zeigt, wie ein Gericht wirklich zubereitet wird.
Was ist das?
Butterbrot?
Butterbrot? Ich zeig dir, was ein Butterbrot ist. Schreibbereitschaft!
Was er da genau sagt, auch das hört ihr gleich. Ihr werdet merken, hinter dieser spaßigen Autorität steckt wirklich ein sehr kerniger Kerl, aber eben auch ein sehr weicher, liebenswerter Kern. Er beschreibt sich selbst als jemanden mit deutschem Pass und russischer Seele. Vielleicht habt ihr Lust, ihn kennenzulernen. Wir haben uns in Dortmund getroffen. Er lebt ja in Lünen mit seiner Familie. In Dortmund-Unna ist er stationiert.
Schreibbereitschaft!
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Привет.
Здорово.
Ja, hör ich schon mit auf.
Здорово ist tatsächlich so mehr unter Kollegen, unter Freunden. Ne, so ein, was wäre das Pendant im Deutschen? Schwer zu sagen. Also quasi ein freundliches Slang-Hallo unter Kollegen.
Sehr schön. Sag's nochmal.
Здорово.
Здорово.
Genau.
Здорово. Sehr schön. Vostok, du produzierst zusammen mit deiner Partnerin Elsa kurze Comedy-Koch-Food-Videos. Am Ende heißt es immer: Schmeckt wie Heimat.
Richtig.
Denn es geht natürlich auch ganz viel um Kochen, um die Gerichte, die für dich auch alle Heimat darstellen. Und nach ein paar Jahren hast du sie jetzt auch alle mal zusammengefasst oder einige davon natürlich präsentiert in einem Buch. Und das heißt natürlich auch: Schmeckt wie Heimat. So, dann offiziell nochmal ganz herzlich willkommen hier.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke für diese Möglichkeit und dass ich hier sein darf.
Kurze Intro-Runde. Beschreibe einmal mal eine Geste für deinen Alltag.
Eine Geste für meinen Alltag?
Eine typische Geste für deinen Alltag.
Ich würde sagen, der erhobene Zeigefinger im Befehlsformat quasi. Ne? Schreibbereitschaft oder ich bin ja auch bei der Bundeswehr.
Ja.
Hier und wieder mal einen Befehl, einen sinnvollen Befehl an den Soldaten weitergeben. Mit erhobenem Zeigefinger macht das schon viel Sinn.
Gibt es das Wort offiziell wirklich Schreibbereitschaft?
Das gibt es.
Denn ich brauchte echt so einige Zeit, bis ich rausgefunden habe, was du da sagst. Schreibbereitschaft.
Ja.
Also aber ich habe es auch nie gehört. Ich war früher auch mal bei der Bundeswehr. Ist jetzt schon mal ein bisschen her. Also so, weißt du, Wehrpflicht, Reserveoffizier und so ein Zeug. Und, aber Schreibbereitschaft habe ich nicht mehr in Erinnerung. Wann wird es gesagt?
Das wundert mich tatsächlich, dass du das nicht kennst.
Mhm.
Aber, und lustigerweise ist auch unter jedem Video immer der Kommentar, was sagt er da eigentlich am Anfang? Ne? Da gucken sie Leute das immer wieder an. So kann man auch seine Views sammeln auf Videos.
Aber wirklich, man hört das immer. Das ist ohnehin der fiese Trick bei euch Influencern. Ihr macht es A, immer alles total schnell, damit man es nochmal angucken muss. Ja. Und das sammelt Klicks.
Aber ist auch der geringen Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile geschuldet. Man muss die Videos schnelllebig gestalten. Aber zu der Frage Schreibbereitschaft.
Schreibbereitschaft.
Genau, nutzt man bei Befehlsformat. Das bedeutet, wenn du einen Befehl weitergibst an deine Soldaten und sie müssen gewisse wichtige Aspekte mitschreiben, sei es Frequenzen, sei es Decknamen, ja, sei es die Lage, der Auftrag, kurze, knackige Stichpunkte. Man muss dazu sagen, der vollständige Befehl wäre, Schreibbereitschaft herstellen. Und schon holen alle ihre Meldeblockzettel raus, ihre 6B-Bleistifte, ja. Und plotten dementsprechend die wichtigsten Punkte des Befehls mit. Ich habe das Ganze natürlich runtergekürzt. Ne? Schreibbereitschaft. Und schon nehmen die Videos dann ihren Lauf.
Aber das ist so interessant, weil ich glaube nicht, und ich war auch immerhin 2 Jahre da, ich glaube nicht, das gehört zu haben. Denn man vergisst diese ganzen Sachen ja auch nicht so schnell. Aber es musste bei uns vielleicht einfach wahnsinnig wenig aufgeschrieben werden. Aber Schreibbereitschaft habe ich definitiv nie gehabt.
Genau. Und das Witzige ist natürlich, jeder Soldat, jeder ehemalig gediente oder auch aktive Soldat kennt das Wort. Ja, also ich sag mal 90% der Soldaten auf jeden Fall. Und umso witziger ist natürlich, dass man diesen Bundeswehr-Jargon, mit dem man tagtäglich zu tun hat, es auch schafft, in Social Media zu verpacken und auch den Soldaten so einen kleinen Insider wiederzugeben in den Videos.
Ja.
Weil für einen sag ich mal, normalen, in Anführungsstrichen, Zivilisten ist das einfach nur ein Wort. Ja, und für den Soldaten, vor allem auch für die Infanteristen, die viel im Gelände arbeiten, die viel mitschreiben, die solche Befehle auch wahrnehmen, ist das Alltag. Ne?
In was für einer Kompanie bist du eigentlich? Versorgungskompanie? Bist du in der ersten? Hauptfeldwebel in der ersten?
Nein, natürlich nicht. In der dritten.
Du bist in der dritten.
Ja, genau.
Was ist die dritte bei euch?
Dritte ist eine ganz normale Versorgungskompanie, eine Einsatzkompanie.
Okay, aber es ist die Versorgungskompanie. Zu meiner Zeit war es immer die erste.
Die erste ist bei uns in erster Linie für die Versorgung des Bataillons verantwortlich oder auch für den Standort.
Ja.
Während die dritte wirklich logistische Aufträge auch außerhalb des Bataillons wahrnimmt. Andere Teileinheiten versorgt etc.
Ja. Mhm. Das ist ja eine Situation, die man früher eigentlich nie so hatte. Da hast du einen Vorgesetzten, ja, Gruppenführer, was auch immer, Kompanieführer. Was ist deine Funktion? Bist du Hauptfeldwebel oder was bist du?
Ich bin Hauptfeldwebel. Weil ich bin Hauptfeldwebel, Gruppenführer in der Luftumschlag. Gruppe.
Ich hatte früher bei mir, beim Bund hatten wir immer jemanden aus dem Pott, irgendwo aus dem Rheinland, der hat dann immer gesagt, Fell. Der hat nie mal Feldwebel gesagt, aber der kam auch wirklich so aus dem Rheinland. Also immer, der Feldtrope.
Der Holländer.
Und dann denkst du mal, ich weiß nicht mehr genau, wo er herkam, aber auf jeden Fall war der immer so mit Händen verschränkt aus dem Rücken und er hat dann immer den Feldwebel damals noch, bevor er Oberfeldwebel wurde, und der hieß Traupe. Und das war der Fell. Well, dann ist der Feldtraupe. Was sagt der da, der Feldtraupe?
Ein paar Silben, die dann untergehen.
Der war mehr, wirklich, okay. Da fehlt so einiges. Okay.
Da gibt es übrigens auch den Insider, das lieben Offiziere sehr. Das Kommando beim, also alle treten an, die ganze Kompanie oder der Zug oder wie auch immer. Und dann kommt das Kommando stillgestanden.
Richtig.
Ja.
Und das gab es auch bei mir.
So, und was machen Offiziere gerne draus? Still.
Völlig richtig.
So. Still. So, das war's.
Ja.
Ja, das heißt, ein ganzes Wort, auf einmal Kraft eigener Arroganz, wird dann auf einmal weggelassen.
Absolut, das kenne ich auch. Einfach nur Stimm.
Genau.
Kenne ich auch. Hm. Der Feldtaupe. Hm. So, was es eben früher nicht gab, und das ist ja auch wirklich kurios, du hast deine Untersetzten, die du anweist als was weiß ich, Gruppenführer oder aus der Kompanieführung. Und da ist einer, der ist in den Social Media mit insgesamt, was weiß ich, so knapp 3 Millionen Followern. Ist ja auch eine wunderbare Situation, oder?
Auf jeden Fall.
Also bringt was Lockeres irgendwie mit sich, finde ich.
Ja, das stimmt. Und doch darf man das nicht über den Dienstalltag stellen, weil dann verliert man auch ganz schnell Autorität. und an, ja, an Ruf. Ne, dann gilt man nur noch als der TikTok-Feldwebel.
Ja.
Und dann muss man die Leute auch ganz schnell wieder zurück, sag ich mal, an die Stange holen, auch mental abholen, dass das Ganze hier immer noch, sag ich mal, gewisse Professionalität mit sich bringen muss. Und dass wir hier nicht auf TikTok unterwegs sind, sondern dass wir hier wirklich einen Auftrag haben und den auch sinnvoll umsetzen müssen. Ne?
Wie oft musstest du das auch mal klarstellen und sagen, pass mal auf, Leute?
Tatsächlich noch nicht ein einziges Mal. Weil ich habe eine sehr autoritäre, teilweise schon distanzierte Art auszubilden und Soldaten zu führen. Und dadurch, dass ich auch, sag ich mal, in der Materie, in der ich mich bewege und die ich ausbilde, auch wirklich gut aufgestellt bin, nehmen mir die Soldaten das ab. Und es kommt nicht zu diesen Aspekten, dass sie auf einmal anfangen, die linke, rechte Grenze auszuweiten und sich außerhalb dieser zu bewegen. Ich muss sagen, das kriege ich schon sehr gut hin.
Na gut, man kriegt ja auch schon so ein bisschen Angst, wenn man dich nur in deinen Videos sieht beim Kochen. Also von daher.
Ist nicht das Ziel, aber wenn es so ist.
Also von daher. Okay, in was bildest du aus? Was ist dein Spezialgebiet gerade?
Mein Spezialgebiet tatsächlich gerade ist der Nahkampf, der militärische Nahkampf. Das bedeutet der Kampf auf nächste Distanz, entweder mit dem eigenen Körper oder mit Waffen, die nicht mehr gebrauchsfähig sind, die nicht mehr schussfähig sind, so gesehen, aber die man ja trotzdem noch nutzen kann als Schlagstich, Instrument oder wie auch immer. Ja. Ja. Alles, was gerade liegt, ob es Steine sind, ob es Stangen sind, einfach nur, weil der Nahkampf ist keine Kampfsportart, ist keine Selbstverteidigung, es ist wirklich der Kampf um alles oder nichts. Um das Ganze, sage ich mal, auch zivilfreundlich auszudrücken. Und es gibt keine Silbermedaille. So, und dementsprechend wurde das Ganze jetzt neu eingeführt. Vor, ich schätze mal, einem Jahr, dass wirklich jeder Soldat, ob er im Geschäftszimmer sitzt, ob er im SAM-Bereich ist, ein gewisses Basismodul an Nahkampf ausgebildet bekommen muss. Und das ist gerade so meine Haupttätigkeit, natürlich zu den allgemein militärischen Tätigkeiten wie Schießen, Märsche, Ausbildungen führen etc.
Ja. Musstest du mit deinen Vorgesetzten über deine YouTube-Tätigkeit, Instagram, musstest du etwas abklären mit denen? Oder gilt es als selbstverständlich, dass man das auch machen kann?
Nein, das gilt auf keinen Fall selbstverständlich. Man muss jegliche Art von Nebentätigkeit bei seinem Chef anmelden. Man muss einen Antrag ausfüllen, ja, der schon dementsprechend vorgefertigt ist. Da muss man eintragen, wie viele Stunden kostet das ein, wie viel verdient man dabei, inwiefern könnte es sich auf den Dienstalltag auswirken. Und anhand dieser Kriterien muss dann der Chef beurteilen, ob es möglich ist, das Ganze zu gewähren. Weil der Dienstalltag darf darunter nicht leiden. Ein klassisches Beispiel, wenn zum Beispiel jemand anmeldet, dass er ab jetzt jeden Tag an der Tankstelle arbeitet nachts und dann unausgeschlafen zum Dienst kommt, würde das in der Regel nicht gewährleistet werden oder nicht genehmigt werden.
Völlig verständlich.
Genau.
Ja. Wie ist das Essen bei euch in der, ich muss gerade selber überlegen, wie das heißt. Du hast für die Offiziere die Offiziersmesse. Wie heißt denn?
Truppenküche.
Die Truppenküche.
Genau. Komm, es gibt auch das Mannschaftsheim.
Mannschaftsheim, genau, das war es, was ich suchte.
Ja. Aber da gehe ich tatsächlich nie essen.
Nein.
Ich gehe immer in die gute alte Truppenküche.
Okay.
Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist kein Sterneessen. Ja. Es ist, natürlich kann man zu Hause mit mehr Zeitaufwand, mit mehr Ressourcen ein leckeres Essen kochen, als das in der Truppenküche. Aber für den Preis, den wir da bezahlen, ja, für die Zeitersparnis und für das, was man am Ende bekommt und auch in der Menge, ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Und ich gehe dementsprechend immer sehr gerne in die Truppenküche, weil ich mir das Mittagessen einfach immer komplett sparen kann. Ja, ich muss zu Hause nichts vorbereiten. Ich weiß, ich komme da auf meine Proteine, auf meine Mikro- und Makronährstoffe. Wir haben eine große Salatbar, wo ich mir auch immer regelmäßig zwei Salate mache und nicht nur einen. Mhm. Ja, und das ist super. Wir können trinken, so viel wir wollen. Alles in allem top. Von Standort zu Standort unterschiedlich, muss man sagen.
Ja, klar.
Ja, nicht überall gibt es den gleichen Standard. Aber in der Regel macht man absolut nichts verkehrt, wenn man in die Truppenküche essen geht.
Ja. Und die Bundeswehr macht traditionell seit über 50 Jahren die beste Erbsensuppe Deutschlands.
Hundertprozentig.
Und das ist heute immer noch so, schätze ich mal, oder?
Genau.
Warum auch immer. Die Erbsensuppe ist unschlagbar.
Auf jeden Fall. Und am Ende ist es auch ein Gericht, was in sich nahrhaft ist, gut schmeckt und auch einfach zuzubereiten ist.
Ja.
Ja, wirklich die absolute Basis und hat auch, sag ich mal, Hand und Fuß. Ne?
Gibt es heute noch die Sprüche, ohne Verpflegung keine Bewegung, ohne Mampf kein Kampf? Sagt man sich das heute auch noch oder gibt es neue?
Natürlich. Alten bewährt.
Alten bewährt, ja, ne?
Genau. Also klassisch ohne Mampf kein Kampf.
Ja, genau.
Das ist wirklich, das hört man auf jedem Übungsplatz, in jedem Einsatz mindestens einmal, ja.
Okay. Da muss was dran sein.
Steigert die Motivation und hält die Kampfkraft. Ne?
Ja. Und du darfst auch in deiner echten Uniform, darfst du dich in Filmen präsentieren? Hast du die Dienstgrade dann abgeklebt? Denn die sind immer nicht so zu erkennen, oder? Nee, man erkennt es einfach nicht.
Die klebe ich nie ab, die habe ich immer geführt. Ich kriege auch regelmäßig immer die Frage, bist du tatsächlich bei der Bundeswehr?
Ja klar, natürlich. Na klar. Du bist halt ein Ausbilder Schmidt, weißt du so.
Genau, ich würde mir niemals anmaßen, einfach eine Uniform anzuziehen. Ne, und irgendwie so zu tun, als wäre ich Soldat und auch mit Dienstgrad.
Darf man auch gar nicht, schätze ich mal.
Ja,
zumindest bei Polizei darf man das nicht.
Genau, du darfst, meine ich, keinen Dienstgrade tragen.
Ah, okay.
So. Und das Hoheitsabzeichen, da wird es kritisch, aber heutzutage ist ja alles sehr schwammig und das Ganze auch nachzuvollziehen und zu verfolgen ist auch sehr schwer mittlerweile. Aber um deine Frage zu beantworten, mittlerweile darf ich es nicht mehr. Vorher war nämlich das Tragen der Uniform begrenzt auf das Video. Sprich, möchte ich mit dem Video keine Gewinne erzielen, habe ich keine kommerzielle Absicht dahinter, dürfte ich die Uniform tragen. Werbung durfte ich damals nicht machen in der Uniform, das ist ja auch ganz klar. Mittlerweile ist das Ganze auf den Account ausgeweitet. Bedeutet, wenn ich also mit dem gesamten Account eine Gewinnabsicht habe, und das habe ich ja, indem ich einen eigenen Online-Shop habe, indem ich unser wunderbares Buch natürlich auch anbiete.
Na klar, Kooperationen hast.
Genau, und so. Indem auch die einzelnen Plattformen ja auch einen gewissen Teil einbezahlen, darf ich es nicht mehr. Und dahin geht in meinen Augen der Bundeswehr eine große Chance natürlich. Nicht nur durch mich, sondern generell durch Content Creator, die, sag ich mal, das Bild der Bundeswehr auf ein gutes Level bringen, auch einen guten Draht haben zu den Followern und auch die Bundeswehr einfach in keiner Weise diskreditieren. Ne?
Da müsste es jemanden oben geben, der das Ganze einfach mal durchblickt und natürlich so aufbereitet, dass da neue Wege gegangen werden können. Aber ich verstehe auch erst einmal die Skepsis.
Ja? Absolut.
Wenn Werbung und Produkte dann natürlich da eine Rolle spielen.
Es ist wie in jeder Branche. Gibt es schwarze Schafe, die das Ganze ausnutzen und einfach nicht zielführend gestalten, dann wird das halt allen verboten. Dafür habe ich auch Verständnis.
Ja. So, das war die typische Geste. Okay, haben wir ganz kurz abgehandelt. Das war die typische Geste. Nenne ein Geräusch, das definitiv Teil vom Soundtrack deines Lebens ist.
Also ich würde sagen, tatsächlich aktuell noch der Wecker. Der Wecker, der einen leider auch als Soldat oftmals viel zu früh weckt.
Ja, ne?
Und damit auch den Dienstalltag dann vorgibt, ne? Und generell den Alltag. Also aktuell ist noch der Wecker. Hoffentlich ist es dann bald zu Ende. Und dann kann ich das Ganze ablegen und aufstehen, weil ich einfach ausgeschlafen bin. Aber noch habe ich 1,5 Jahre zu dienen.
Okay. Warst du 12 Jahre oder?
Nee, tatsächlich ist mein Vertrag auf 14,5 Jahre mittlerweile.
14,5 sind es dann. Und die laufen aber aus?
Genau, die laufen aus.
Wirst du auch nicht verlängern, oder?
Ich werde nicht verlängern. Ich möchte dann dementsprechend das, was ich jetzt nebenbei alles aufgebaut habe, neben der Bundeswehr, vollständig weitermachen und meine ganze Energie da rein investieren.
Jawohl. Und nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultiert.
Ja gut, da gibt es mindestens 10 Gerüche, die ich sofort nennen kann. Mhm. Aber ich würde sagen, jetzt spontan einfach aus der Hüfte rausgeschossen, ist es Schaschlik. Schöner, frischer, vom Holzgrill gegrillter Schaschlik. Ja, an einem schönen Sommertag. Das ist wirklich Kindheit pur.
Und zum Schluss unserer kleinen Einführungsrunde, nenne 3 Orte, also ganz spezifische Orte, die wir mit GPS sozusagen tracken könnten, die dein Leben am meisten verändert haben.
Okay.
Super. 3 konkrete Orte.
Also der erste Ort ist definitiv Tallinn, das ist die Hauptstadt von Estland.
Ja,
denn da bin ich geboren und aufgewachsen. Mit 8 Jahren sind wir nach Deutschland gezogen.
Mhm. An welchen Ort denkst du in Tallinn?
Also, man nennt es Likuri, das ist so das rote Dorf übersetzt.
Ja.
Also das wurde da so auf Russisch quasi benannt. Und da bin ich quasi aufgewachsen, mitten von Hochhäusern, von Natur, von einer großen Wiese, wo wir mit dem Hund immer rausgegangen sind. Und tatsächlich auch wenig Möglichkeiten. Ne? Wie ist man aufgewachsen damals in den 90ern? Man hatte einfach nur den Hof, man hatte seine Freunde, ne? Man hatte den Sandkasten.
Ja.
Und tatsächlich, das ist hier nicht gang und gäbe, aber wir hatten bei uns so große Gestänge, die wir als Klettergerüste genutzt haben, aber die waren nur dafür da, damit die Leute ihre Teppiche rausbringen konnten und dort ausklopfen konnten.
Aber nur wie so ein Fußballtor, oder? Oder kompliziertere Gestänge?
Nee, wie tatsächlich ein bisschen kleiner, aber wie so ein Halbbogen, der dann so quasi steht. Ja, und da sind wir drauf rumgeklettert. Aber in erster Linie war das wirklich dafür da, um die Teppiche, die an der Wand hingen zum Beispiel, rauszubringen, aufzuhängen und dann schön auszuklopfen. Ne? Mhm. Das ist so der erste Ort.
Das ist also Tallinn. Wie hieß euer Hund?
Angel.
Angel?
Das ist das russische Wort für Engel.
Ah ja, siehst du mal, habe ich mir kurz gedacht natürlich auch. Aber sehr schön. Tallinn. Okay, Ort Nummer zwei.
Ort Nummer zwei wäre dann dementsprechend der zweite Ort auf der Reise. Und zwar sind wir nach Deutschland gezogen und dann kamen wir in eine Notunterkunft, in eine Siedlung, mhm. wo dementsprechend weitere Russlanddeutsche, Spätaussiedler etc. Sag ich mal, aufgefangen wurden und wo denen die ersten Monate und bei einigen auch ersten Jahre die Möglichkeit gegeben wurde, dort zu leben. Ja, und da erinnere ich mich sehr gut dran, weil das einfach eine so prägende Zeit war. Man war zwar in einem anderen Land, aber von Gleichgesinnten umgeben, mhm. von Kindern, die selber erstmal die Sprache lernen mussten, die selber damit konfrontiert wurden, dass auf einmal um die herum gerade eine andere Kultur herrscht, ja, auch wenn nur dezent. Und wo ich viel draußen war, wo wir viel Fahrrad gefahren sind, wo wir bis in die Nacht draußen unterwegs waren alle. Und dann mit der Zeit sich natürlich alles verteilt hat. Mal hat die eine Familie irgendwo eine Wohnung bekommen, mal die andere. Und dann ist man irgendwann auseinandergewandert und hat dann angefangen, sein Leben zu leben. So okay. im klassischen Deutschland. Ne?
Für dich als Kind eher auch eine sorgenfreie Zeit. Also von den ganzen Schwierigkeiten der Situation hast du da nicht so direkt etwas mitbekommen. Deine Eltern haben die Zeit wahrscheinlich anders in Erinnerung, oder?
Ja, absolut. Natürlich, ich muss auch sagen, für mich ist es sehr einfach, sich auch Sprachen anzueignen. Und auch mit 8 Jahren ist man, glaube ich, immer noch so an der Grenze zu einem Alter, wo man die Sprache einfach aufsaugt.
Ja.
Ne? Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich irgendwie mich hingesetzt habe und mal Deutsch gelernt habe. Ich bin einfach in die Schule gegangen und irgendwann konnte ich auf einmal Deutsch. Also das ist wirklich meine Erinnerung an das Ganze. Und für meine Eltern ist das Ganze natürlich viel schwieriger geworden. Ne? In einem fortgeschrittenen Alter eine fremde Sprache zu lernen. Und tatsächlich ist auch die deutsche Sprache nicht sehr einfach, auch im Vergleich zum Russischen. Allein die Artikel. Ja. Wir haben keinen Artikel bei uns im Russischen.
Ja, kein Artikel
im Russischen. Es gibt keinen, der, die, das.
Mega.
Ja, das heißt also wirklich, das Wort wird bestimmt, ob es weiblich, neutral oder männlich ist, durch die Wortendung.
Okay, das
und
ist ja
im Kontext des Satzes.
Ah, das stimmt, aber das ist schon anders als ein Artikel, genau. Weil die Endung lernt man automatisch mit, weil das Wort eben so heißt.
Genau, und deswegen ist es tatsächlich auch so ein klassisches Klischee, dass russischsprachige Menschen, egal wo die herkommen, auch immer den falschen Artikel nutzen. Oder oftmals. So, aber das stecken wir leider nicht drin, das kennen wir so nicht. Ne?
Und das ist bei deinen Eltern auch heute noch so?
Teilweise auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich muss schon sagen, meine Eltern gehören zu den Immigranten, die wirklich gut Fuß gefasst haben, die sofort eine Arbeit gefunden haben und die auch immer besser die deutsche Sprache auch gesprochen haben. Also denen war schon wichtig, sich zu integrieren.
Mhm. Ne?
Okay. Und das ist, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass sie diesen Wandel geschafft haben und gemeistert haben. Weil warum haben die das gemacht? In erster Linie, damit ich auch ein besseres Leben habe, mehr Möglichkeiten habe in diesem Deutschland, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und allein auch über meine Eltern, weil sie den Test abgelegt haben für die deutsche Staatsbürgerschaft, habe ich auch meinen deutschen Pass bekommen.
Ja.
Ja, das heißt, die haben mir das Ganze geebnet und darauf bin ich sehr stolz natürlich. Ne?
Ja. Deutsch war für
sehr
dich
dankbar.
Dann, Deutsch war für dich dann also das Normale? Das heißt, Deutsch hatte gar keine Wirkung auf dich. Also mein erster Gedanke war nur, wie hast du diese Sprache empfunden? Deutsch ist ja gar nicht mal so besonders schön und ist ja auch relativ hart oder so. Aber mit 8 hast du dir darüber wahrscheinlich keine Gedanken gemacht, weil das ist einfach in Fleisch und Knochen übergegangen.
Punkt. Genau, genau. Ja. Überhaupt nicht. Ich sehe das auch bei meinen Kindern. Wir haben mit denen auch, bevor sie in den Kindergarten gegangen sind, wirklich zu Hause nur Russisch gesprochen. Weil ich wusste, das kommt alles von alleine. Ja, ich konnte das an mir selber festmachen, an meiner Frau, dass das alles funktioniert. Und so lernen sie einfach mit einer zweiten Sprache aufzuwachsen.
Kommt deine Frau auch aus dem Russischsprachigen?
Ja.
Ah ja, okay, alles klar. Ja.
Aus
okay.
Kasachstan?
Die kommt aus Kasachstan.
Richtig.
Okay, die Elsa.
Genau.
Mhm.
So. Dementsprechend haben wir Wert darauf gelegt, dass die Kinder da Russisch sprechen. Und einfach mit einer weiteren Sprache aufwachsen. Später keinen Sprachkurs machen müssen, in mehreren Ländern zurechtkommen werden, etc. Ja, das ist ja, ich denke, jeder, der die Wahl hätte, würde genauso aufwachsen wollen.
Na klar.
Und mittlerweile sprechen meine Kinder beide Sprachen. Deutsch mittlerweile viel besser als Russisch. Also Russisch geht mehr und mehr jetzt natürlich in den Hintergrund, weil die deutsche Sprache halt gegenwärtig ist, sie umgibt. Das ist auch gut so, ne?
Ja. Also, das war der Ort Nummer 2. Natürlich das Auffanglager. Wo war das? Wo seid ihr gelandet als erstes?
In Unamassen.
Okay, in Unamassen. Ja. Also immer noch in der Nähe. Wir
Absolut.
Sitzen hier in Dortmund. In Unna bist du stationiert auch.
Genau.
Ne?
Das heißt, der Kreis schließt sich.
Ja, der Kreis schließt sich. Okay. Und Ort Nummer 3.
Also Ort Nummer 3 ist schon schwieriger, aber ich würde spontan jetzt einfach sagen, mein Gelöbnis. Ja, das bedeutet das Gelöbnis wirklich von der Bundeswehr, weil das ist natürlich etwas gewesen, was ich vorher so durch die Schule natürlich nicht kannte und auch nicht in Berührung gekommen bin. Während, sag ich mal, fast alle aus meiner damaligen Abi-Klasse noch nicht wussten, was sie genau machen, in welches Studium sie sich eintragen etc., wusste ich schon ganz genau, ich gehe zur Bundeswehr. Und wir hatten unseren Abi-Ball am 1. Juli. Am 4. Juli war ich schon in meiner Kaserne. 3 Tage später. So.
Warum wusstest du das? Also, weil dich die Armee fasziniert hat?
Tatsächlich irgendwo Tradition und Prägung von meinen Vorfahren. Mein Vater war bei der Sowjetarmee. Okay. Mein Onkel war bei der Sowjetarmee auch Fallschirmjäger, eine sehr hohe Einheit. Mhm. Mein Opa war natürlich bei der Sowjetarmee. Und auch wenn das natürlich nicht das Gleiche ist, Bundeswehr und Sowjetarmee, ist es ja trotzdem im Kern immer noch eine Armee. So. Und ich habe das Ganze als Herausforderung gesehen. Ich habe aus den Erzählungen zu Hause viel Spannendes dem abgewinnen können. Ich habe damit etwas Männliches auch verbunden, ja, dass es für mich einfach in das Bild gepasst hat. Ein Mann sollte auch mal einfach seinen Wehrdienst gemacht haben und seine Erfahrungen sammeln. Mhm. Und ich war mir sicher, dass mich das prägen wird und mir auch viel fürs Leben mitgeben wird. Mhm. Dass ich dann da so lange bleiben werde, das war erstmal nicht geplant, aber doch habe ich mir diese Option immer offen gelassen. Mhm. Bedeutet also, die Bundeswehr habe ich schon immer mir ganz genau angeguckt. Ich war keiner, der bei der Musterung sich extra hatte ausmustern lassen, sondern ich wollte diese Herausforderung nehmen, ich wollte mich ihr stellen und auch später dann meinen Kindern oder meinem Sohn auch diese Geschichten erzählen zu können.
Ne? Ja. Geboren genau. In Estland, hast du gesagt, genau. Und das war deswegen, du bist auch kein Este in dem Sinne, sondern Richtig. Das war quasi wie so ein russischer kleiner Bereich. Du hast das Rote Dorf erwähnt.
Richtig.
Das ist wie so ein kleines Russland dort in Estland gewesen.
Genau, also ich kann auf Estnisch tatsächlich nur, glaube ich, bitte, danke und bis 10 zählen.
Okay.
Yx, kax, kolm, neli, vis, kus, ceece, kaheks, uexe, kyme. Das ist auf Estnisch, sag ich mal, bis 10 zählen. Man merkt, ist fast mit keiner anderen Sprache vergleichbar.
Ja.
Und ja, das ist dem Umstand geschuldet, weil wir dort einfach wie in so einer eigenen Gesellschaft gelebt haben. Die Russischsprachigen bleiben da unter sich. Das Ganze ist sehr, sehr schwierig auch zu erklären. Das Ganze ist natürlich historisch geprägt, auch durch die Sowjetunion etc. Aber Fakt ist, es ist nicht leicht, dort als Russischsprachiger aufzuwachsen. Wir hatten auch immer Stress mit estnischen Kindern auf der Straße.
Weil? Einfach nur so?
Weil man halt der andere ist.
Weil man ne? war einfach
genau.
der andere.
Man ist der andere.
Und es gab es wirklich wenig Berührungspunkte.
Es gab sehr wenig Berührungspunkte. Also ich bin in einen russischen Kindergarten gegangen. Ja. Meine Eltern sind in eine russische Schule gegangen. Ja? Und da es ja Nachbarland von Russland ist, herrschen auch diese ganzen Strukturen und werden auch angeboten. Ja? Das heißt, man macht da okay. wirklich seinen Schulabschluss, aber halt in einer russischen Schule. Das führt aber dann später dazu, dass man rauskommt in die Arbeitswelt und auf einmal dann aber der estnischen Sprache nicht wirklich mächtig ist, obwohl man sie auch in der Schule lernt. Aber das ist wie hier Französisch lernen, würde
okay,
ich mal sagen.
Aber ihr habt gelernt, also ein bisschen estnisch. Also viel ist nicht hängen geblieben, außer 1 bis 10. Aber es steht zumindest auf dem Curriculum sozusagen genau. da.
Ich muss halt auch sagen, ich bin ja sofort hier in die 2. Klasse gegangen, weil dort habe ich den Kindergarten mit 7 Jahren beendet. Ja, das ist da so der Standard. Man geht immer mit 7 Jahren in die Schule, in die 1. Klasse, nicht wie hier mit 6 oder 5, wenn man auch, sag ich mal, Pech hat. Und das heißt, von der Schule her habe ich auch nicht viel Estnisch mitbekommen. Zu Hause wurde nur Russisch gesprochen, im Kindergarten wurde nur Russisch gesprochen. Ich habe russisches Fernsehen geguckt. Ja. Ich habe nichts Estnisches mitbekommen, außer dass ich dort geboren bin. Und dieses Land aber trotzdem liebe,
ja.
ne, weil das einfach Heimat ist. Es ist sehr kulturell, es hat sehr schöne historische Orte, aber auch sehr viel Natur. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen dort einfach wirklich mehr zusammenwachsen, zusammenleben und diese politischen Aspekte einfach beiseite lassen.
Ja. Und deine Großmutter hat dir auch natürlich russische Lieder zum Einschlafen vorgesungen.
Auf jeden Fall.
Hast du sie weitergegeben an deine Kinder, die
ja.
russischen Schlaflieder?
Ich singe immer noch meinen Kindern, in erster Linie meiner Tochter, ein bekanntes Gute-Nacht-Lied vor. Ja, aus dem Russischen.
Welches ist es?
Spert ustale Igrushki. Es schlafen alle ermüdeten Spielzeuge, wenn man das so übersetzen will.
Ach, wie süß. Das ist ja voll schön.
Genau. Und das lief immer, sag ich mal, abends zur Primetime in so einer Kinderserie. Noch zur sowjetischen Zeit, post-sowjetischen Zeit. Und damit war das dann so der Abschluss vom Fernsehen gucken und dann wurden alle Kinder so ins Bett geschickt. Ne?
Ach Gott, ich möchte noch nicht einschlafen, aber wie geht es ungefähr, der Anfang?
Спят усталые игрушки, книжки спят. Und so weiter.
Das ist ja schön. Und ich weiß auch, dass, und du hast gesagt, du hast russisches Fernsehen geschaut, dass sowjetische Trickfilme auch deine Kreativität geformt haben. Inwiefern?
Also erstmal, ich habe sehr viel Fernsehen geschaut. Ja. Wirklich sehr viel. Mittlerweile würde ich sowas meinen Kindern auch nicht erlauben. Aber damals, ich bin wirklich sehr viel vor dem Fernseher gesessen, habe viel gemalt, habe viel Märchen gehört über Kopfhörer und habe viel Fernsehen geguckt. Und allein dieses künstlerische Malen, ich habe immer das gemalt, was ich auch im Fernsehen gesehen habe und was mir gefallen hat, hat mich dann ja auf diese künstlerische Weise geprägt. Ja, dass ich dann nicht nur das Visuelle verbunden habe, sondern auch so dieses Übertragen aus Papier. Ich hatte alle möglichen Buntstifte, ich hatte Filzstifte. Meine Eltern und Großeltern haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich mich dahingehend auch immer entwickeln kann. Beim Malen, ich erzähle das auch immer wieder meinen Kindern, wenn sie sagen, ich krieg das nicht hin. So, sage ich, dann denkt ihr, ich habe das hinbekommen, aber ich habe immer gemalt. So, wo man jetzt heutzutage am Tablet sitzt als Kind, hat man früher halt wirklich was aktiv gemacht, gemalt. Ne? Das heißt, diese Talente entstehen nicht einfach so. Ich bin mir sicher, die muss man auch ausbauen und dran arbeiten. Deswegen die Sowjet-Trickfilme, die Musik, die Atmosphäre. Es gab natürlich nichts anderes zu dem Zeitpunkt, aber die haben mich wirklich stark geprägt. Und ich gucke sie auch heutzutage noch gerne mit meinen Kindern. Ne?
Ja. Immer noch. Heimat spürst du am deutlichsten beim Essen. Essen ist Erinnerung für dich. Zunächst mal, wie definierst du die Esskultur der sowjetischen Küche?
Tatsächlich sehr gemischt, sehr unterschiedlich, weil du musst ja vorstellen, die Sowjetunion bestand ja aus zig Ländern. Ja, du hast also nicht nur Einflüsse von dem klassischen russischen, sondern du hast auch genauso kaukasische Einflüsse in Form von Schaschlik, ja, in Form von vielen Grillgerichten. Du hast kalte Suppen, die viel in der Ukraine zubereitet werden oder auch aus dem Weißrussischen kommen, ja, wie Chladnik oder Kroschka. Du hast den Borisch. Wo sich, das ist quasi ein Rote Beete-Eintopf. Viele denken, das ist eine Suppe, aber tatsächlich, kulinarisch gesehen, ist es ein Eintopf.
Ja, Rote Beate.
Rote Beate, genau.
Also das ist so deine Sprache, dein richtig, Sprech, natürlich richtig. Im Video Rote Beate.
Genau. Und auch dort wird ja sich gestritten, wer hat das jetzt wirklich am Ende des Tages etabliert, waren das die Russen, waren das die Ukraine, aber ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal. Ist völlig egal, Hauptsache es funktioniert, es ist ein leckeres Gericht, es erinnert an Heimat, an Kindheit. Es nährt zudem sehr gut, nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Und ja, dementsprechend ist die sowjetische Esskultur nicht nur Fleisch und Teig, wie dem oftmals nachgesagt wird, weil wir haben ja Mante, das ist Fleisch und Teig. Wir haben Pelmeni, das ist Fleisch und Teig. Chibureki, das ist zwar Fleisch in frittiertem Teig, ja, oder in gebratenem, aber trotzdem Fleisch und Teig. Ja, das ist aber nicht alles. Ne? Wir haben viele Fisch, viele Fleischgerichte, viele leckere Salate. Und dementsprechend ist die russische oder generell sowjetische Kultur, das war ja die Frage, und das hast du auch vollkommen richtig gestellt. Das kann man nicht, sollte man nicht abtrennen. Ist sehr umfangreich und für jeden was dabei.
Ja, und was gehört noch dazu, außer den Zutaten zum Beispiel? Die Art und Weise, wie vielleicht anders zubereitet wird, wie anders in der Gesellschaft gegessen wird, wie anders mit Lebensmitteln umgegangen wird. Worin unterscheidet sich durchaus die klassische sowjetische Küche von dem, wie wir es heute in Deutschland kennen?
Ja. Ich muss natürlich zugeben, ich kann nur die damalige Zeit vergleichen. Ja, das heißt also Sowjetunion, Post-Sowjetunion mit dem heutigen Deutschland. Ja. Und ich muss sagen, also mir wurde in die Wiege gelegt, dass man zu Lebensmitteln halt sehr respektvoll ist und sehr respektvoll damit umgeht. Bedeutet, es soll kaum was verschwendet werden. Ne? Der klassische Klischee, wenn man Kartoffeln schält und man nimmt viel zu viel von der Kartoffel mit, ja, und ist das schon eine Verschwendung. Und da würde jede Oma schon den Schlappen heimwerfen, so gefühlt. Ne? Genau, das heißt also wirklich gucken, dass man die Lebensmittel vollwertig betrachtet und auch sehr schonend damit umgeht.
Und küsst natürlich.
Absolut. Küssen gehört dazu. Das ist auch so unser guter Insider.
Oder ist das nur Show?
Wenn du mich so direkt fragst, ist es natürlich Show.
Okay, gut.
Ja, also das wird im Sowjetischen nicht praktiziert. Und das dient einfach dem Alleinstellungsmerkmal, ne, und dem Image. Und genau. Der zweite wichtige Punkt ist das Einlegen von Lebensmitteln. Ja, wir haben, oder beziehungsweise mein Opa in erster Linie, hat sehr viel immer an Wildpflanzen gesammelt und an Beeren, an Pilzen, an allem Möglichen. Das ist natürlich auch etwas, die Natur verstehen, die Natur sich zu eigen machen und auch naturverbunden leben. Ja, und da meine ich nicht irgendwie Bäume umarmen, sondern wirklich am Ende auch zu wissen, was ist essbar, was ist nicht essbar. Womit kann man eventuell auch Krankheiten in den Griff bekommen oder prophylaktisch wenigstens arbeiten. Das sind sehr wichtige Aspekte, die ich auch übernommen habe und deswegen interessiere ich mich auch sehr für Wildpflanzen beispielsweise. Ja, ich bin mit meinen Kindern oft unterwegs, ich lasse sie auch auf Bäumen klettern, auch 6 Meter hohe Bäume zum Beispiel, ist keine Seltenheit bei uns, weil ich denen da voll vertraue. Aber Fakt ist, die Natur gibt uns so vieles. Und leider haben die Menschen mittlerweile dieses Wissen verloren und verlernt, auch das Ganze für sich zu nutzen. Ne, das sieht man immer mehr. Und mir ist wichtig, mit unserem Content auch über Wildpflanzen aufzuklären, Wildpflanzen auch in die moderne Küche zu integrieren. Ja. Ne, sei es eine klassische Brennnesselsuppe oder einfach mal einen Giersalat oder irgendwas mit Löwenzahn zum Beispiel zuzubereiten, wichtige Bitterstoffe. Also das wäre so der zweite wichtige Aspekt, wo ich sagen würde, das ist sehr klassisch für die Sowjetunion, dass man auch sehr mit der Natur im Einklang gekocht hat.
Ja. Ja, wir lassen viel liegen. Ne? Also bei Löwenzahn hört es schon fast auf. Manche machen das schon. Ja. Brennnesseln lassen wir auch lieber im Feld. Ja. In der Regel, außer mal für den Tee oder so.
Oder Giersch. Klar. Ja. Oder Giersch. Giersch, das ist ja das klassische Unkraut.
Ja, klar.
Ja? Dabei ist das so nahrhaft. Das ist ja, natürlich ist es nahezu allem Supermagrün deutlich überlegen. Auch die Brennnessel, die wächst überall. Man muss nur vor die Haustür gehen. Natürlich sollte man darauf achten, dass man in möglichst unbelasteten Regionen pflückt. Ne? Sonst ersetzen Schwermetalle und Pestizide im besten Fall die Nährstoffe. Aber an sich, die Brennnessel, super eisenreich, proteinreich, unzählige Mineralien. Ja, also jedem Supermarktgrün überlegen. Kostenlos, ungespritzt, vor der Haustür. Man ist in der frischen Luft sogar noch beim Sammeln.
Dein Großvater hat es dir alles beigebracht.
Ja.
Ist der mitgegangen Großteil? Nach Deutschland auch?
Nein, die sind da geblieben, die Großeltern. Okay. Ja, mittlerweile leider auch beide verstorben.
Ja.
Aber tatsächlich hat er mir es in erster Linie in die Wiege gelegt. Ja, mein Vater hat viel gearbeitet und mein Großvater war Frührentner. Er hat in der Schmiede gearbeitet, er war Schmied. Und deswegen hatte der später auch mehr die Möglichkeit und mehr Zeit, um mit mir auch rauszugehen, mir das alles zu zeigen. Und genau. Und der dritte wichtige Aspekt ist dann das Einlegen des Ganzen. Ja, haltbar machen.
Okay.
Bedeutet also zum Beispiel den Sauerampfer, der gesammelt wurde, schön für den Winter vorzubereiten, dass nur den ganzen Winter über frischer Sauerampfer entweder für Suppen genutzt werden kann oder einfach als Zusätze fürs Kartoffelpüree zum Beispiel. Beeren, viele Marmeladen wurden gekocht gemacht. Ja, unser ganzer Balkon war voller Gläser, weiß ich noch. Ja, die Oma kam immer mit Einmachgläsern und auch das ist so etwas, das kenne ich von hier nicht. Ja, ich korrigiere mich da bitte, wenn ich falsch liege. Vielleicht noch so wirklich die älteren Generationen, die das damals auch noch gemacht haben.
Also Einweggläser, die kennen wir schon. Das genau. Vor allem, glaube ich, Marmelade natürlich.
Ja, ja.
Meistens wird das dann, was ich jetzt, ein paar Gurken oder sowas, aber ja.
Genau, aber das wurde da wirklich in einem großen Umfang praktiziert, weil die Generation von damals, die das praktiziert hat und uns weitergegeben hat, natürlich auch mit Knappheit aufgewachsen ist. Ne? Ja. Die Sowjetunion war kein Kinderspiel, ne? das war Knappheit an allem nahezu. Und deswegen musste man sich selber helfen in dieser Zeit und das haben sie geschafft, indem sie, wie gesagt, Sachen eingelegt haben, aus der Natur genommen haben, ne? Die kostenlos waren und das ist super wichtiges Wissen. Was ich auch gerne an meine Kinder weitergeben werde. Ne?
Ja, und natürlich auch an alle anderen, die einfach deine YouTube schauen. Was ist dein spezieller Kniff beim Pelmeni?
Feingeriebene Zwiebeln mit reinzulegen.
Ja.
Ja, das heißt also wirklich nicht nur
und am besten
klein gehackt.
Noch eine Zwiebel.
Und mehr Zwiebeln.
mehr Zwiebeln.
Das ist ja auch so unser Klassiker aus den Videos.
Ja.
Aber das gibt dem Ganzen wirklich nochmal mehr an Saftigkeit.
Ja.
Ja, das ist so Der Tipp, viele hacken die nur klein, aber wenn man die wirklich püriert und dann mit dem Hackfleisch, sag ich mal, vermengt, entstehen wirklich nochmal viel saftigere Pelmeni. Du kannst sie, glaube ich, jetzt schon schmecken.
Ja, ich habe das auf jeden Fall in der Nase jetzt.
Super.
Ja, und es darf auch gern mal Zwiebelsaft sein, ne? Dass du ihn nachher nochmal durch so ein Tuch durchpresst.
Absolut. Und auch der Saft ist super, auch um Schaschlik zu marinieren, übrigens. Ne, weil viele kennen ja das Ganze nur mit den Zwiebeln, kleinschneiden und einfach nur in die Marinade mit reintun. Aber tatsächlich tritt da nicht so viel Saft aus, wie er könnte.
Ja.
Und Durch fein pürierte Zwiebeln erreicht man wirklich ein Tiefenaroma im Fleisch. Ja. Das ist auch super.
Pelmeni ist ein Klassiker, ein absoluter Klassiker.
Du kennst sie, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Welche Erinnerungen kommen als erstes bei dir hoch, wenn du denkst an Pelmeni, an Familie, an Aufwachsen?
Also, wir hatten eine sehr kleine Küche, ja, in unserer Wohnung, in der wir gelebt haben. Und wir haben tatsächlich, das war schon fast eine Kommunalka, also eine Gemeinschaftswohnung, weil wir haben da mit Oma, Opa zusammengelebt, mit Onkel, Tante, mein Vater, meine Mutter und ich und Hund.
Zwei Zimmer oder drei Zimmer?
Eins, zwei, drei, vier. Vier.
Okay.
Vier Zimmer, eine große.
Aber Wahnsinn.
Eine große Vierzimmerwohnung hat damals mein Opa bekommen, quasi weil er. Damals wurde die Betriebszugehörigkeit so ausgezahlt und so gewertschätzt, indem man solche Wohnungen bekommen hat, ja, ja, oder starke Rabatte da drauf etc. Jedenfalls, du musst dir vorstellen, sehr viele Menschen auf einem Ort, eine maximal kleine Wohnung, ja, und maximal kleine Küche, ja. Die Wohnungen waren sich groß genug und alle dann in dieser Küche zu versammeln, dann zusammen alles zu sitzen, Pelmeni vorzubereiten, ne, den Teig auszustampfen, die kleinen Röllchen zu machen vom Hackfleisch, zu platzieren, mit den Fingern zu formen, weil damals hatten wir noch nicht diese modernen Pelmeni, wie soll man sie nennen? Man legt sie so übereinander und dann stehen die Pelmeni von sich, ja, da muss man nicht mehr viel selber formen, sondern das hat man das Ganze damals auch per Hand gemacht. Eingefroren. Und dann dementsprechend weitere Wochen und Monate noch genossen. Ja, die ganze Tiefkühltruhe war voll dann mit Pelmeni. Aber das war so etwas, was ich sehr geliebt habe. Ne, das alte Radio lief. Man saß da, man hat sich nicht immer unterhalten, sondern war fokussiert auf seine Arbeit. Man hat an seinen Fertigkeiten immer gearbeitet. Mhm. Die Pelmeni wurden irgendwann besser und besser. Ne? Und zwar habe ich da nicht immer dran teilgenommen, das war mehr so für Erwachsene, sag ich mal. Ja. Später im Jugendalter habe ich das schon mehr praktiziert. Aber dann bin ich halt nach Hause gekommen, habe gesehen, alle sitzen gemeinschaftlich in der Küche. Dann kommt man rein, erzählt, was gerade draußen passiert ist, ne, von seinem Tag. Kann schon im besten Fall die ersten Pelmeni kosten, ne, von der ersten Charge, während die anderen dann eingefroren werden. Und das ist auch wirklich Heimat pur. Ne? Und toll. Das ist tolle Erinnerungen, die mir keiner nehmen kann. Ne?
Was lief im Radio, wenn ihr da beim Pelmeni zubereiten wart?
Phil Victor Tsoi, das ist ein Sänger einer Punk-Rock-Band aus der Sowjetunion, tatsächlich ein sehr sowjetkritischer Sänger und der ist auch heutzutage einer meiner Lieblingssänger. Ja.
Wie heißt er?
Victor Tsoi.
Victor Tsoi. Von
der Gruppe Kino.
Kino, okay.
Ja, also wirklich für nahezu alle, die in der Zeit aufgewachsen sind und aus der Region kommen, ein Star, wirklich ein Star und auch international bekannt. Ja, also ich lese immer wieder unter unseren Kommentaren, unter den Videos, wenn Musik von ihm dezent im Hintergrund läuft oder ich habe ja bei mir in der Küche ein großes Bild von ihm hängen, den von mir ein guter Freund gemalt hat für mich.
Ja.
Und da sieht man, dass seine Reichweite doch auch schon über die Sowjetunion heraus Leute geprägt hat.
Ja.
Er ist viel gelaufen, Chatunov, alles Mögliche. Also es ist auch schwer, jetzt mittlerweile sich zu erinnern. Aber wie gesagt, das Zeug ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
Er hätte sein können, dass es eine spezielle Sendung im Radio gab, die er dann noch immer so gehört hat. Weißt du, damals war ja noch eine Uhrzeit was ganz Spezielles. Man konnte diese eine Sendung nur wirklich zu dieser Zeit hören. Mhm. Und hätte sein können, dass ihr wirklich zu einer bestimmten Zeit auch ganz bewusst euch da versammelt habt, Märchenstunde oder sowas zu hören. Weißt
das war mir dann Fernseher tatsächlich.
Mhm.
Ne, diese Gute-Nacht-Sendung. Aber ich war auch sehr viel draußen.
War das sowas wie das Sandmännchen?
Auch ja, so kann man
so ähnlich, oder was hattet ihr für eine Figur?
Das waren verschiedene Trickfilme, die dann so hintereinander, sag ich mal, gezeigt wurden. Am Ende das Schlaflied. Und man hat gemerkt, es hat so ein bisschen Tempo rausgenommen. Ne? Mhm. Es ist nicht so dieses klassische, wie heutzutage Paw Patrol oder sonst was. Sehr viele, sehr schnelle Bilder, sehr bunt alles.
Bam, bam, bam.
Genau. Richtig. Auch alle zwei Sekunden ein Wechsel von der Aufnahme, extra sag ich mal, Spannung zu erzeugen. Nee, das waren sehr, sehr entspannte, sehr ruhige Trickfilme. Das konnte mal Carlson vom Dach sein.
Carlson vom Dach?
So.
Kennen wir auch, Astrid Lindgren, ja.
Genau,
klar.
So. Und ist auch in der sowjetischen Kultur super beliebt. Also viele wissen nicht, dass das ja eigentlich aus dem Skandinavischen kommt. Ja, die denken wirklich, das ist ein sowjetischer Trickfilm. Ja.
Ach, witzig.
Ja, die haben das dann genommen und quasi einfach für sich umgemünzt.
Interessant. Ihr hattet Karlsson vom Dach als Trickfilm.
Absolut, ja.
Okay, wir kennen es eigentlich nur als realen Film. Später kam vielleicht auch ein Trickfilm, aber nicht in deiner Kindheit. Ja. Zu dem Zeitpunkt kannten wir eigentlich nur den mit echten Menschen. Mhm. Aber ihr hattet den als Trickfilm.
Genau. Karlsson und das Witzige ist wirklich, den habe ich auch mit meinen Kindern geguckt. Ja. Wir haben da gelacht.
Auf Russisch dann.
Auf Russisch, genau. Mhm. Den gibt's.
Auf Deutsch nicht, ne?
Genau. Den gibt's nur auf Russisch, soweit ich weiß. Der ist auch schon sehr alt. Und einfach auch schön zu sehen. Man hat ihn selber als Kind geguckt. Ja. Und jetzt, einfach 30 Jahre später, guckt man ihn mit seinen eigenen Kindern.
Ja.
Und die nehmen ihn auch noch so an und schätzen auch noch den Humor.
Ja, ach, wie toll. Also du hast fast 1 Million Follower bei Instagram. Das ist eine richtig heftige Zahl. Und vor allem erst, wann hast du angefangen? Vor 4, 5 Jahren?
Genau.
Auch eine schwierige Zeit, wenn man bedenkt, was so in Russland passiert ist mit dem Krieg. Also Russland ist jetzt nicht unbedingt auf der Nummer-1-Liste hier, weißt du, also unserer Liebsten.
Auf der Beliebtheitskammer,
ja. Genau. Russland ist nicht auf Nummer 1. Mhm. Und trotzdem, diese 1 Million, die sind krass viel. Wo kam das her? Was ist es letztendlich gewesen?
Das kann ich selber nur schwer beurteilen, aber ich würde sagen, es ist eine gewisse Originalität. Ja. Wir versuchen keinen zu kopieren, wir sind wie wir sind und wir verstecken uns auch nicht. Auch zu einem Zeitgeist, wo, wie du schon sagst, Russland nicht gerade sehr beliebt ist, ja, wegen der geopolitischen Lage. Aber Fakt ist, wir wollen mit der Politik auch nichts zu tun haben. Ja. Wir lieben unsere Wurzeln. Wollen unsere Wurzeln auch gerne zeigen und auch unsere Kultur leben können, zusätzlich zu unserer deutschen Kultur. Und dementsprechend, wo sich viele vielleicht krumm gemacht haben und gebückt haben und keine russischen Lieder mehr genutzt haben, haben wir gesagt, wir machen es weiter, weil wir stehen nicht für Politik. Ich bin deutscher Bundeswehrsoldat. Ja, also ich werde mich nicht da für die russische Politik aussprechen. Ich bin gegen alle Formen von Kriegen. Ja.
Du hast ganz bewusst dein Echtnamen nicht genommen. Mhm. Du firmierst unter Wostok,
genau.
Was so viel wie Osten heißt einfach,
richtig,
oder?
Richtig.
Also, oder richtig. Wer hatte die Idee? Ich nenne mich Wostok.
Das war meine Idee.
Das war deine Idee.
Genau. Ja, es muss etwas Prägnantes sein. Wostok. Etwas, mir war auch wichtig, dass man etwas nimmt, was uns alle vereint, anstatt uns zu trennen. Ja. Das heißt, Wostok, Osten, wir alle kommen aus dem Osten.
Ja. Nachdem das nun so wirklich durch die Decke gegangen ist, stellt sich natürlich die Frage, wie gut war das strategisch geplant und aufgebaut? Dieser Instagram-Kanal zum Beispiel. Wie viel wirklich Strategie war dahinter? Bei dir bin ich mir nicht sicher, weil eigentlich bist du der Typ, ich mach einfach mal und guck, was passiert.
Ja, zum Teil schon, aber andererseits, ich beschäftige mich schon damit und auch mit diesen ganzen Mechanismen von Social Media, weil man muss ja auch die ersten Sekunden interessant gestalten. Mhm. Ja, man muss auch gewisse immer wiederkehrende Witze bringen oder sag ich mal seine Community etablieren, dass sie auch wissen, was sie von einem bekommen. Man kann nicht von jetzt auf gleich immer unterschiedlichen Content machen. Das ist alles sehr wichtig und das muss man alles verstehen. Ne? Und auch der Moment, wo man anfängt, man selber zu sein und sich für andere verbiegt, das merken die Leute auf lange Sicht. Hinzu kommt, wir haben halt einfach ein Konzept, was sehr viele Sparten bedient. Wir haben nicht nur Humor, sondern wir haben halt auch Rezepte. Ja, das bedeutet, du wirst nicht nur unterhalten, wenn du unsere Videos guckst, sondern im besten Fall nimmst du auch noch ein einfaches, schnelles Rezept mit, was dir auch noch eventuell gesundheitliche Vorteile bringt. Ja, das heißt, so diese Mehrschichtigkeit war uns schon sehr wichtig, nicht nur Trends zu verfolgen, sondern auch authentisch zu bleiben.
Aber die Videos waren gar nicht das Erste, ne, was ihr gemacht habt.
Richtig.
Auch, aber Instagram. Wostok war zunächst mal als Marke. Mhm. Was war das? Zeichnung, glaube ich, von dir.
Genau. Und zwar auch geprägt aus dem Sowjetischen, aus dem Trickfilm. Ich habe einfach die Charaktere von damals genommen, sie ein bisschen abgeändert, sage ich mal, und angeboten. Zunächst auf Amazon, auf einer Print-on-Demand-Plattform. Das bedeutet, die Person sieht ein T-Shirt, es wird dort angeboten und wenn die Person das T-Shirt kauft, wirst du provisionstechnisch daran beteiligt. Mhm. Du hast nichts mit Versand zu tun, nichts mit der Produktion, gar nichts. Du hast einfach nur dieses Motiv gemacht und auf diesem T-Shirt abgebildet. Mhm. Und ich habe halt bei dieser Form von Nebentätigkeit gesehen, dass meine Motive sehr gut angenommen werden. Okay. Ja, vor allem auch bei der Zielgruppe, für die sie gedacht sind. Ja,
aber wie kamst du überhaupt erst drauf? Also, weil du ein bisschen Geld verdienen wolltest?
Genau, ich wollte neben der Bundeswehr, weil die Kinder waren dann auch schon da und ich wollte noch ein zweites Standbein aufbauen. Mhm. Ja, gucken, ein bisschen passives Einkommen generieren. Ja. Ja, ein bisschen mehr draus machen als einfach nur, sag ich mal, den Wehrgehalt. Ne? Ja. So. Und genau, das heißt, irgendwann bin ich im Internet auf dieses Thema aufmerksam geworden und habe dann einfach versucht. Und nach kurzer Zeit gemerkt, das funktioniert sehr gut. Das Zielpublikum nimmt die Motive sehr gut an. Und dann dachte ich mir, okay, aber jetzt nimmt Amazon einen großen Teil natürlich dieses Gewinns ein. Ja, so, das heißt, wir haben uns mit meinem besten Freund zusammengetan und gesagt, ab jetzt machen wir das Ganze selber. Das heißt, wir haben uns jemanden gesucht, der in Deutschland T-Shirts bedruckt, ja, und haben dann so dementsprechend diese Marke ins Leben gerufen, die am Anfang noch sehr merchhaft war, also wirklich sehr viele bunte, auffällige Motive, und mittlerweile gehen wir auch schon so in Richtung Street Fashion, ja, wo wir komplette Anzüge haben, Tracksuits, wo alles auch schon ein bisschen dezenter, ein bisschen solider wirkt. Und genau, das ist der Werdegang. Das heißt, Vostok wurde dann als Kleidungsmarke etabliert und auch geschützt.
Dann Vostok Style, genau. Das ist letztendlich auch der Name vom Instagram-Kanal, Vostok-Style. Ich mag ja den Unterstrich nicht.
Ach so.
Ich finde den immer, weil man den A so lange auf der Tastatur sucht, weißt du, manchmal muss man die Tastatur auch umstellen, damit man überhaupt zu diesem Unterstrich kommt. Unterstrich. Meine Frau hat auch eine E-Mail-Adresse mit Unterstrich, nervt mich jedes Mal.
Habe ich auch tatsächlich, ja.
Hast du auch tatsächlich? Ja. Ich würde den Unterstrich, ganz furchtbar. Okay. Aber gut. Mhm. Geschmackssache.
Ja. Einfach genommen, was gerade zur Hand war. Ja, ich habe schnell gefunden auf der Tastatur. Und genau. Und dann haben wir gesagt, Social Media bietet gerade eine große Möglichkeit. Ja, probieren wir einfach auch mal Videos zu machen, wo wir einfach unsere T-Shirts dabei tragen und dann gucken, was passiert. Und dann ist schon, glaube ich, das zweite oder dritte oder vierte Video schon viral gegangen. Und wir sind dann dabei geblieben. In dieser russischen Thematik, sage ich mal, Spätaussiedler-Thematik, Vater und Sohn, Comedy, wo der Vater seinen Sohn prankt oder so alltägliche Situationen zu Hause passieren, die man so kennt aus seinem typisch geprägten sowjetischen Haushalt, ja, in Deutschland. Mhm. Und ja, dabei sind wir geblieben. Und später kam dann die Idee, vor, meine ich, 2 Jahren dann meine Elsa mit dazu zu nehmen, ja, und mit ihr dementsprechend auch Videos zu drehen im Kochformat. Und seitdem ist es wirklich explodiert. Also das war das, was uns das Tor geöffnet hat und uns einfach so ein Wachstum beschert hat, weil wir als Duo so gut funktionieren. Und,
vielleicht auch nur, weil sie so süß ist.
Absolut.
Vielleicht auch nur deswegen.
Ich sage immer, meine schönere Hälfte.
So, ja.
So. Und absolut, also warum auch immer. Aber Fakt ist, seitdem sind wir sehr gut gewachsen. Sie hat auch ihre eigene Fanbase natürlich und es gibt auch welche, die uns wahrscheinlich nur wegen ihr folgen. Das ist auch völlig, völlig in Ordnung.
Absolut.
Genau. Und das macht wirklich Spaß, das Ganze auch zusammen zu machen. Und zusammen zu wachsen, zusammen Termine zu besuchen, etc. Das macht schon wirklich sehr viel Spaß, ja.
Dieses erste Video, das du gerade erwähnt hast, das dann viral ging, auch schon relativ früh. Was war da zu sehen zum Beispiel?
Das war ein Vater, der vor dem Fernseher sitzt und ich meine Formel 1 guckt. Und dann kommt der Sohn und fragt ihn, ob er bei einem Freund übernachten kann. Eigentlich so das klassische Szenario, aber dann kommen die klassischen Sprüche vom Vater. Warum? Frag Mama, hab ich schon, sagt, ich soll dich fragen. Dann wird erstmal die Brille weggelegt. Warum willst du da schlafen? Ja, warum nicht? Meine anderen Freunde schlafen da auch. Hast du kein eigenes Bett? So nach dem Motto, ne? Geht's dir hier nicht gut? Ne? Es ist irgendwie immer ein Problem gewesen, so sich durchzusetzen beim Übernachten bei anderen, weil dann die Eltern dachten, das eigene Zuhause sei nicht gut genug. Ne? So, und das ist so dieses klassische Motiv. Aus vielen, vielen Haushalten. Und das haben wir aufgegriffen, das haben die Leute gefühlt. Ne? Dabei hatte auch mein Freund unser Motiv an von Vostok. Und da haben auch die Leute natürlich viel danach gefragt. Und so haben wir gemerkt, okay, wir können uns gleichzeitig Videos drehen, unsere Marke präsentieren und die Leute unterhalten. Ne? Und das war, so ist es entstanden.
Es gibt ja so die klassischen Sprüche innerhalb auch der Familie. Und ich weiß, du hast geschrieben, zum Thema Suppe hast du ganz viele Sprüche immer gehört aus der Familie.
Genau.
Welche waren das?
Ja, dass man auf jeden Fall, also ohne Suppe wird man nicht satt. Ja. Okay, ohne Suppe verkleben auch die Gedärme. Also da wurde auch wirklich am Angst gemacht. Ne? Also auf Russisch gesagt, Kischkis Kleuza, also wirklich die Gedärme verkleben, du musst das essen, sonst wirst du ungesund und so weiter. Ne?
Super.
Genau. Dann klassisch, eine Suppe ohne Brot ist nichts, ist wie Wasser. Du musst überall immer Brot dazu nehmen. Ne? Nimm Brot dazu, dann wirst du auch wirklich satt.
Ja.
So, also die Suppen und Eintöpfe werden bei uns so auf einen Podest gestellt, dass wirklich ohne sie kannst du gefühlt nicht überleben.
Ich mache mit dir mal eine kurze Runde. Oma hätte gesagt, also du gehst im Winter ohne Mütze raus. Was hätte Oma gesagt?
Dass ich mir wahrscheinlich den Tod hole und dann mehrere Wochen im Bett liege. Also wirklich ohne Mütze geht überhaupt nicht. Ne? Und Meine Oma war auch immer sehr gut da drin, mir dann so, sag ich mal, mich auf die richtige Schiene zu bringen, die gesagt hat, oh, mein Herz tut direkt weh. Wenn du jetzt das nicht anziehst, mir geht's direkt schlecht. Ne? Und dann ist es okay, Oma, ich zieh an für dich, alles gut. Ne?
Wie klingt das auf Russisch? Was sagt sie auf Russisch?
Ой, мое сердце. Ой, одень, пожалуйста, шапку. Пожалуйста. Okay. Бабуля, одень.
Es hat immer so viel Weiches, das Russische. Das ist so
findest du?
Ja, es ist unglaublich schön. Also sowohl Chinesisch als auch Deutsch empfinde ich immer als sehr, sehr abgehakt.
Chinesisch?
Nein, aber okay. Man hört es ja. Okay. Das Niederländische empfinde ich oft immer so als das schönere Deutsch. Aber ich finde auch, das Russische hat so viel Weiches immer. Mhm. Weißt du, es ist so viel... Mhm. Oder habt ihr viel im Rachen so?
Nee.
Eigentlich eben
nicht. Überhaupt nicht.
Siehst du,
ist das gerollte R?
Ja,
das klassische?
Ja, gut, aber ist ja auch weich.
Sch, Sch, Laute haben wir auch.
Ja.
Aber ja. Und tatsächlich, auch klassisch zur Mütze, immer diese Durchzugsthematik. Also, die sowjetischen Großeltern und Eltern, die fürchten den Durchzug bis auf den Tod. Kaum zieht es ein bisschen im Auto zwei Fenster auf, oh, hier gleich werden wir krank. Oder mein Rücken tut dann weh oder sonst was. Also dieser Durchzug, das ist echt verrückt.
Sehr schön. Okay. Was hätte deine Oma gesagt, wenn du sagst, ich bin satt?
Und ich hätte noch was auf dem Teller?
Vielleicht, ja.
Dann, meine Oma war dann noch ein bisschen entspannter, sag ich mal.
Okay.
Die hätte mich noch ein bisschen versucht zu bearbeiten und gesagt, komm, das bisschen ist noch auf, ne? Du warst jetzt viel draußen. Das passt schon. Aber zum Beispiel mein Vater und meine Mutter, ne, ich musste dann manchmal wirklich an den Tisch sitzen, bis ich alles aufgegessen habe. Und dann wieder diese Mentalität, man muss essen, man muss seinen Körper ernähren, man kommt aus einer Knappheit und muss diese irgendwie gefühlt aufholen. Ne? So. Und ich bin bei meinen Kindern da schon viel entspannter. Ne? Ich gucke natürlich, dass sie viel und gute Sachen essen, aber die müssen bei mir nicht am Tisch sitzen, bis ich auch essen
habe.
Die kriegen dann keinen Nachtisch vielleicht. So.
Dein Sohn nickt auf jeden Fall. Der ist ja mit uns hier im Raum. Und
ich bin also authentisch.
Okay, zwei Alltagssituationen. Erkläre bitte spontan auf Russisch, ohne ins Deutsche zu wechseln. Erkläre deiner Oma auf Russisch, dass du heute keinen Hunger hast.
Бабуль, я на улице много двигался, я знаю, но я не хочу кушать. Я не голодный, и я просто хочу телевизор посмотреть. Вот я возьму мороженку, пломбир и все. И хочу просто свои мультики посмотреть. Можно, бабуль? Честно, я не хочу. Пожалуйста, маме, папе не говори. Давай между нами, что я покушал, и все.
Das ist schön, das ist wie Musik eigentlich. Das ist wie Melodie. Und dein Sohn muss auch lachen gerade. So, weil er hat natürlich alles verstanden, ich natürlich nicht. Okay, und erkläre einem deutschen Freund auf Russisch, warum man bei deiner Oma niemals aufstehen darf vom Tisch, ohne aufgegessen zu haben.
Weil dann natürlich der erste Gedanke, also soll ich auf Russisch reden?
Ja, ich will auf der anderen Seite will ich auch hören, was es auf Deutsch bedeutet.
Auf Deutsch.
Sag's mal auf Deutsch erst.
Okay, und zwar... vergiss nicht, meine Eltern könnten dann denken, dass du es nicht magst. Ne? Und bei uns in der Kultur ist halt so, muss ich viel essen. Versuch dich da durchzukämpfen, lass es über dich ergehen und dann haben wir auch einen schönen Abend. Ne?
Ja.
Fakt ist, die wollen, dass es dir gut geht, ne? Dass du hier dich willkommen fühlst. Deswegen isst lieber ruhig ein bisschen mehr als weniger, dann kannst du zu Hause dann weniger essen.
Okay, ja. Mir fällt gerade kurioserweise ein, das Ekelhafteste, was ich jemals gegessen habe, das war in England. Da war ich zu so einem Sommerfest mit einer Familie und es gab Brennnesselsuppe. Und zwar so kalte Brennnesselsuppe.
Okay, kalt,
und ich habe das nicht runterbekommen. Und mir war es aber so peinlich, dass ich es trotzdem bis zum Schluss, aber ich musste nach jedem Schluck musste ich würgen und habe dann immer sofort einen Schluck Brennnesselsuppe, also mit dem Löffel, und dann ein Schluck Orangensaft. Ein Löffel Brennnesselsuppe, ein Schluck Orangensaft. Heutzutage denke ich, ja mein Gott, dann sag doch, dass du das nicht magst. Aber damals ging das irgendwie nicht, habe ich mich nicht getraut und ich musste jedes Mal würgen.
Aber es ist natürlich auch eine wilde Kombination natürlich. Orangensaft und kalte Brennnesselsuppe, wenn du mir jetzt noch sagst, der Orangensaft war warm, dann...
Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber er war auf jeden Fall wohltuend im Gegensatz zur Brennnesselsuppe.
Mhm.
Aber machst du eine gute Brennnesselsuppe? Die ist warm aber.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Eine gute Brennnesselsuppe muss kalt sein, muss warm sein, muss heiß sein, wirklich sehr nahrhaft. Und am Ende, wenn man sie richtig zubereitet, dann dominiert nicht die Brennnesselnote, sondern die Zusätze, die Gewürze, die Mischungskanalen, der Schmand, der das Ganze nochmal abrundet. Ja. Und wie gesagt, Brennnessel ist einfach ein zu gutes Kraut, um es nicht zu nutzen. Das ist die Königin der Wildpflanzen, sage ich immer wieder.
Königin sogar.
Ja, absolut. Also für uns hier in unserer Gegend ist das die Königin der Wildpflanzen.
Wie pflückt man die eigentlich? Ich meine, wenn man unten am Stängel passt, man muss ja echt aufpassen, dass man nicht verbrannt wird. Also wir mögen das ja nicht so gerne. Und ich weiß, deinen Sohn hast du ja auch einmal durchs Brennnesselfeld in einem Video gejagt.
Nicht nur einmal, das kannst du mir glauben.
Ja, und aber das war denn echt? Also diese ganzen Pusteln waren echt?
Natürlich.
Ihr seid so krass.
Na klar.
Ey, ihr habt so ein Bienenvideo gemacht. Ihr wart bei einem Imker im Allgäu vor einiger Zeit mal.
Ja.
Und dann habt ihr so zwei Bienen. Also die
beste Grüße an die Allgäuer Wanderimkerei.
Gut, sehr gut. Ja. Und ich weiß, du hast eine Biene gegessen. Da denkt man noch, okay, die könnte auch einfach nur
nicht ganz.
Ein Requisit sein.
Nicht ganz. Gegessen habe ich sie ja nicht. Sondern die kam ja wieder raus.
Habe ich bei dir nicht gesehen, nur bei Elsa.
Ja, genau.
Die machte den Mund auf und dann kamen zwei Bienen raus.
Richtig.
Waren die echt?
Ja, natürlich.
Ich habe gedacht, das ist KI.
Nein.
Ja, aber,
nein.
Aber man kann doch nicht Bienen in den Mund nehmen und
doch,
dann den Mund wieder aufmachen.
Doch, kann man. Das war alles authentisch. Also wir hatten keine KI in dem Video. Bis auf die letzte Szene, wo Elsa da mit diesem riesigen Auge sitzt.
Absolut,
das war
alles zugeschwollen, genau. Natürlich bei ihrem Gesicht.
Aber bis dahin war sonst nichts KI. Wir haben wirklich Bienen in den Mund genommen. Auf Vertrauen von dem Imkermeister Krüger. Er hat uns gesagt, nehmt sie in den Mund. Ich verspreche euch, die werden euch nicht stechen. Und wir 100%. 100%.
Ja, ich glaube dir das. Ich glaube dir das schon. Warum sticht die nicht in dem Augenblick?
Betriebsgeheimnis.
Oh, wieso? Aber du bist doch kein vom Imker oder von dir.
Ja, das ist einfach. Na gut. Guck mal, für die Zuschauer, die hier zuhören und auch so lange jetzt mit uns geblieben sind, werde ich das Geheimnis lüften. Das sind männliche Bienen. Männliche Bienen haben keinen Stachel. Das ist tatsächlich der ganze Trick.
Richtig. Aber es beeindruckt
Drohnen, meine ich, nennt man sie. Mhm. Und sie haben keinen Stachel. Okay. Und das haben wir aber erst herausgefunden, was er uns erzählt, nachdem wir ihm vertraut haben. Dass wir sind wirklich mit dem Mindset drangegangen, es könnte auch schief gehen. Ja. Aber wir haben ihm einfach vertraut und wenn er sagt 100%, dann glauben wir ihm.
Ja. Ja.
Der Mann hat ja auch schon 50 Jahre auf seinem Buckel als Imker. Ja, der will schon wissen, wovon er redet.
Ja. Was passiert mit den nackten Beinen, wenn die einfach voller Brennnesselblasen sind? Da hatten wir erstmal 3-4 Stunden mit zu tun. Das nervt. Ich habe ja mal, das war das Gemeinste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich habe mal einen Freund, der war nur in Badehose und stand am Brennnesselfeld und ich habe ihn reingeschubst ins Brennnesselfeld. Mhm. Einfach nur so, weil ich gemein war.
Auf kameradschaftlich, ja.
Ja, also halt, ich wollte ihm halt was Gutes tun. Das halt, nein, ist das irgendwie gut, auch für die Haut, wenn da so eine Brennnesselpackung rangekommen ist?
Also,
Ja, okay, der nickt, dein Sohn nickt gerade.
Ja, damit wäre doch alles so ein Mantel.
Aber das ist voll unangenehm, das brennt doch wie Sau.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon eher unangenehm, aber man muss sagen, es ist auch verbunden mit einem erhöhten Stoffwechsel dann in diesem Bereich, einer stärkeren Durchblutung. Das heißt, man kann auch zum Beispiel akute Gelenkschmerzen, wenn man einfach nur diese loswerden will, nur für den Moment auch, kann man das machen. Und es ist halt immer noch nicht von der Studienlage her wirklich zu 100% bewiesen, ob es einen positiven Effekt hat. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich Entzündungen habe, zum Beispiel in den Unterarmen, wenn ich wieder zu viel trainiert habe, zu viele Klimmzüge gemacht habe und der Schmerz wird so ein bisschen unausstehlich, dann bearbeite ich das Ganze ein bisschen mit Brennnesseln und schon habe ich einen halben Tag mindestens Ruhe.
Dann legst du dich mal so ins Feld, ins Brennnesselfeld rein,
genau.
Mit freiem Oberkörper.
Absolut.
Und dann also eine gute Durchblutung.
Punktuell, also in erster Linie punktuell bearbeiten. Aber ich habe auch schon in Brennnesselfeldern ja Videos gedreht, wo ich auch über die Brennnessel erzählt habe.
Ja.
Ich bin da relativ schmerzunempfindlich. Also ich will mich da nicht auf den Podest stellen, dass ich der Krasseste bin. Aber Fakt ist, ich kann sowas schon sehr gut tolerieren und ich bin da stumpf. Stumpf ist Trumpf. Kennst du das von der Bundeswehr?
Nein, das kenne ich nicht.
Okay, dann was Neues jetzt.
Zum Glück. In welchen Situationen spürst du deine russische Seele am meisten? Und ich frage mich vor allem auch, ob du die russische Seele auch an deine Kinder weitergegeben hast, die ja in Deutschland aufgewachsen sind. Mhm. Eher nicht, oder?
Das ist schwer zu beurteilen.
Ja, also, sind auch vielleicht noch zu jung.
Genau, sind vielleicht noch zu jung. Also ich meine, allein dadurch, dass wir zu Hause versucht haben, mehr Russisch zu sprechen, dadurch, dass wir Dinge angehen, wie wir sie angehen, Musik hören, die wir hören, das Fernsehen gucken, was wir gucken, denke ich, ist schon vieles auch vermittelt worden. Aber Fakt ist, wir sind einfach zu einer anderen Zeit groß geworden. Wir sind zu einer Zeit groß geworden, wo es kein Internet gab, wo man sich ja auch mal einfach getroffen hat bei uns im Dorf und mal ein bisschen anders die Probleme gelöst hat, als es heutzutage gerne gesehen ist. Dementsprechend, man hat schon eine andere Prägung, eine andere Mentalität. Und diese kann man nicht nur weitergeben, indem man alleine etwas vorlebt, sondern auch die Umgebung muss natürlich da auch mitspielen. Das heißt, zu einem gewissen Teil, bin ich mir sicher, haben die viel von uns mitbekommen, von unserer Prägung her. Aber andererseits formt auch die Gesellschaft und das Umfeld mindestens genauso viel.
Ja.
Und dementsprechend ist es eine Mischung.
Aber du hast sie.
Ich habe sie definitiv. Ich habe sie definitiv und zwar gerade nur so mitbekommen. Ich würde sagen, so mit 8, 9 Jahren, wenn man da noch wegzieht, hat man auch viele Bilder bekommen und miterlebt.
Wie zum Beispiel?
Tatsächlich sehr viel auch körperliche Gewalt auf der Straße. Ja, dass man auch Auseinandersetzungen viel mit den Fäusten lösen muss. Auch viel Alkoholkonsum. Ne, auch innerhalb der Familie und außerhalb der Familie und generell einfach das der Umgang mit Kindern, der Umgang unter sich, Gewohnheiten im Alltag, alles ein bisschen anders. Mhm. Ne? Und das prägt einen alles und macht einen auch zu gewissermaßen ein bisschen kälter und ein bisschen stumpfer im Alltag. Deswegen habe ich das jedenfalls so erlebt, man möge mich korrigieren, dass in der Bundeswehr Russen oder russischsprachige Menschen oder sage ich mal Leute aus dem Sowjetraum sehr gern gesehen sind, weil sie beißen können, weil sie nicht bei dem ersten Wehwehchen schlapp machen. Ne? Und da will ich keine anderen Kulturen etwas nachsagen. Nur uns sagt man wirklich nach, wir sind hart im Nehmen.
Ja.
Ne? Und das schätze ich sehr. Und das merke ich auch bei Brennnesseln, bei Eisbädern, die ich mache, beim Sport, genau, bei anstrengenden Gewaltmärschen, wo man wirklich einfach dann beißt und durchzieht.
Ja.
Und das ist, denke ich, so wirklich in erster Linie etwas, was ich von meiner russischen Mentalität am meisten spüre.
Was ist mit der bekannten Melancholie, die auch früher auch in Theaterstücken und bei Tschechow natürlich auch immer so ausgelebt wurde? Die russische Seele setzt man auch mit dieser auch herzzerreißenden Musik und Melancholie gleich.
Krieg und Frieden, Schuld und Sühne.
Ne, so weiter, auch alles. Hast du davon was auch?
Oh, ich bin auf jeden Fall sehr empfänglich für melancholische und für traurige Momente. Ich liebe auch Dramen, muss ich sagen, sehr. Ist einfach sehr authentisch. Ich mag zum Beispiel auch traurige Musik zu hören.
Ja.
Also auch in Momenten, wo ich selber nicht traurig bin, sondern wo ich zum Beispiel koche, ein leidenschaftliches, trauriges Lied, ja, holt mich gut ab in dem Moment. Das heißt, ich bin schon dafür empfänglich, auf jeden Fall.
Und Dramen bedeutet was? Du liebst Dramen?
Oh, das klassische, ein klassisches Drama. Ja, vielleicht sowas wie Breaking Bad.
Also okay, du meinst tatsächlich wirklich Filme?
Serien, Filme.
In den Medien, okay.
Genau, nicht.
Aber das mögen, glaube ich, alle, oder? Ich glaube, Drama-Baby mögen, glaube ich, alle.
Ja, okay, das kann sein.
Drama-Baby.
Ja, Drama-Baby-Drama, ja.
Glaube ich zumindest. Okay, zum Schluss noch, du bist ja jetzt Autor, auch eine kleine Autor-Vervollständigung. Vervollständige spontan folgende Sätze. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt.
Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, dann bleibe ich gelassen und akzeptiere das, weil das kann jedem passieren. Also auch ich habe sicherlich schon Leuten die Vorfahrt genommen und man weiß nie, was für einen Alltag dieser Mensch gerade erlebt hat oder in welcher Lebenslage er sich befindet. Also maximal entspannt.
Sehr entspannt. Sehr, sehr umsichtig auch. Sehr gut sogar. Was ich wirklich...
Aber ich muss zugeben, vielleicht mit einem kleinen Spruch.
Okay.
Ja?
Wie zum Beispiel?
Je nach Situation. Ja, so irgendwie, ja, Dummkopf. Oder so, ne? Sowas
in
der Art.
In welcher Sprache kann man besser schimpfen?
Ach,
Deutsch oder Russisch?
Absolut Russisch.
Okay. Einen russischen Fluch.
Also so richtig?
Ja, richtig. Ich verstehe ihn ja nicht.
Ja, aber...
Nein, es geht alles.
Mein Sohn sitzt hier, deswegen.
Kannst du dir kurz mal die Ohren zuhalten?
Ich sag mal das Klassische, was noch relativ soft ist, Baran. Das ist so Schafsbock. In einer sehr abwertenden Art und Weise. Und das wird auch hier und da mal im Auto dann benutzt.
Klingt mir aber ein bisschen zu harmlos, ehrlich gesagt.
Ja, okay.
Was gibt's?
Oh, da gibt's viel, aber jetzt so im Radio zu
fluchen. Hat die Ohren zu.
Ja, okay. Du, dieses klassische Blät. Hast du bestimmt schon
mal gehört. Alles so kurz, finde ich.
Ja, also das ist so dieses Blät. Pendant zum englischen Fuck.
Okay, okay,
Blät. Und Russen packen das überall mit rein. Oder nicht nur Russen, sondern russischsprachige Menschen. Die packen das überall mit rein. Ne? Ich war da und da. Blät. Ich habe das und das gemacht, vielleicht. So, und damit zeigen sie so eine vulgäre Art zu reden, sage ich mal, so ein Slang.
Okay, okay.
Und das ist nicht gerne gesehen vor Kindern, nicht gerne gesehen vor Älteren.
Okay.
Ne, nicht gerne gesehen in Musik und auch wird das praktiziert, ne,
alles
leider.
Klar. Okay, aber im russischen Punk hören wir das Wort ganz oft.
Sehr selten auch.
Auch sehr selten.
Sehr selten.
Okay, jetzt kannst du die Ohren wieder aufmachen. Super. Er hat nichts gehört jetzt, also nur, dass du es weißt. Kannst völlig beruhigt sein.
Alles klar.
Okay, das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt?
den Werdegang von Geburt bis zum Aufwachsen und dem Sein, der ich jetzt bin. Quasi so ein großes Rückentattoo, was irgendwo oben links beginnt, unten rechts endet, mit verschiedenen Etappen. Das können Orte sein, das können Sprüche sein. Okay. Und alles in sich ergibt dann ein gesamtes Bild.
Okay.
Aber mittlerweile bin ich sehr gegen Tattoos, deswegen.
Du hast auf dem rechten Oberarm hast du auf jeden Fall eines, das man sieht.
Genau.
Was ist das?
Das ist die Mutter-Heimat-Statue aus Wolgograd.
Ach, auf!
Kennst du die?
Nein, aber okay. Das ist ja ein riesen Kunstwerk da.
Genau.
In welchem Stadium deines Lebens hast du die machen lassen? Also die Statue? Oder?
Mitte 20er, glaube ich.
Okay.
Oder Anfang 20er, ich weiß schon nicht mehr.
Und warum dieses Motiv?
Tatsächlich, weil ich mir nichts sehniger wünsche, außer natürlich Gesundheit für Familie und Freunde, ewige. Der Frieden zwischen Russen und Deutschen. Mhm. Ja. Und egal, wie dieser Frieden auch aussehen möge, ne, ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber Fakt ist, wenn man einfach so viel gemeinsam ist und zwei ähnliche Kulturen und auch in der Geschichte schon so viel erlebt, so viele Menschen mussten einfach schon sterben, dass wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Ich wünsche mir einfach, dass diese beiden Kulturen, die ich auch in mir trage, einfach ein friedliches Miteinander haben. Und die Mutter-Heimat-Statue aus Wolgograd ist ja eines der prägenden Merkmale für den Zweiten Weltkrieg. Und erinnert stark an den Ausgang, an die Gefechte, ja, an die starken Verluste. Mhm. Und dementsprechend ist das für mich ein Warnzeichen und eine Erinnerung an einfach einen Krieg, der nicht hätte sein müssen. Und den wir auch um alles in der Welt verhindern müssen, ne,
ja,
in der Zukunft. Das ist so das, was ich damit verbinde.
Und zum Schluss, mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist...
Mein geheimes Talent, was kaum jemand kennt, ist entweder gut zeichnen, ja, weil die wenigsten wissen, dass die ganzen Motive, die wir bei uns im Online-Shop anbieten, auch wirklich alle per Hand gezeichnet sind. Mhm. Und damit meine ich nicht auf Tablet, sondern wirklich mit einem Filzstift, mit einem dünnen, auf Papier eingescannt und dann am PC bearbeitet. Ja. Und das zweite Talent ist Schach. Ich liebe Schach über alles und widme mich jetzt mehr und mehr wieder diesem Thema. Hab schon als Kind gespielt, mit meinem Sohn auch früher mehr als jetzt, das müssen wir jetzt wieder in Angriff nehmen. Und genau, Schach ist auch noch so ein Talent von mir, was ich definitiv als Talent bekunden will.
Okay, also wenn ich dich nach deiner Bucketlist frage, Großmeister steht da drauf.
Das wäre schön, ja. Das wäre super.
Großmeister.
Ich wäre sehr erfreut, wenn ich mal zu einem Streamer/Content-Creator Schachturnier eingeladen werden könnte und daran teilnehmen.
Okay.
Gibt es ja, ne, dass nicht nur so die großen Champions, Meister da unter sich spielen, sondern auch so einfach bekannte Menschen aus ich wollte schon sagen Film und Fernsehen, aber auch Handy und Social-Media-Plattformen. Und da hätte ich ja Lust auch, an sowas mal teilzunehmen.
Ne? Vostok, unter dem Namen kennt man dich, @vostok_style, das ist der Instagram-Account zum Beispiel. Danke dir für die Begegnung. Es war ganz schön, da einfach mal so reinzutauchen, sowohl in die Kultur, die du auch mitgebracht hast in dieses Land hier, als auch natürlich in deine Küche. Dann danke dir für heute.
Vielen Dank. Ich möchte auch wirklich Dankeschön sagen, dass natürlich mir auch die Möglichkeit gegeben wird, trotz der Wurzeln auch mal frei reden zu können und auch in einem aktuell politisch angespannten Thema, dass man einfach uns nicht alle über einen Kamm schert, sondern auch, dass wir auch als Menschen der Gesellschaft wahrgenommen werden und nicht alle unterstützen Kriege von uns. Ne? Dementsprechend muss man das ganz klar trennen. Ich habe dieses Gespräch auch sehr genossen mit dir. Du hast wirklich sehr spannende, interessante Fragen gestellt. Und danke für die Möglichkeit und deine Zeit. Ja?
Sehr gerne. Und Vostok 1 war die Rakete mit der Juri Gagarin, jetzt alles damals, ne?
Ja.
Vostok, da kennen nämlich viele auch diesen Namen, Vostok.
Genau.
Als erstes denke ich mal an Vladivostok.
Ja.
Und dann kommt aber auch gleich die Rakete.
Die östlichste Stadt Russlands.
Die östlichste Stadt Russlands. Deswegen heißt sie auch Vladi.
Genau.
Gibt es auch die westlichste Stadt Russlands?
Was
heißt Westen auf Russisch?
Zapad.
Vladisapad könnte es geben. Aber gibt es nicht.
Nee.
Nein. Gibt es irgendeine Stadt?
Vladisapad.
Für die westlichste
oder
Stadt Russlands.
Ja, irgendwas, ja.
Gut. Dann danke dir und bis die Tage mal wieder.
Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
CO2 ist Leben, meine Damen und Herren.
An einem Wochenende, das einen neuen Hitzerekord brechen wird, bin ich auf eine Konferenz gegangen, die Klimakrise nicht ganz so ernst nimmt.
Das hier ist der Beginn einer Reise. Sie geht bis in die USA und zurück. Immer einem Ziel hinterher.
I actually think it's evil.
Dem Ursprung des Zweifels.
Just plain evil.
Das ist Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Ab 13.8. bei ARD Sounds.